Präsidentin, die ehemalige Außenministerin, wieder in die Schlagzeilen geraten.
Politischen Schaden für Österreich.
Wehrte sich gegen die Meinung des Außen, das Land aufgrund der vielen Anfeindungen verlassen müssen.
Diffamiert, bedroht, ausgegrenzt und vertrieben. Doch sie lässt sich den Mund nicht verbieten und wird Rede und Antwort stehen bei Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik.
Es ist Sonntagmorgen, der 19. Juli, und ich begrüße alle zu recht herzlich zu einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Mir, wie immer zugeschaltet aus einem kleinen Dorf in der russischen Provinz, die ehemalige Außenministerin von Österreich, Dr. Karin Kneißl. Einen wunderschönen guten Morgen, Frau Kneißl.
Einen wunderbaren guten Morgen auch Ihnen, lieber Flavio von Witzleben, und all unseren Zuhörern und Zuschauern.
Ja, Frau Kneißl, heute feiern wir eine Premiere. Wir wollten sie eigentlich schon letzte Woche feiern. Wir sind jetzt auch per Video zugeschaltet. In der vergangenen Woche hatten wir technische Probleme. Jetzt sollte es aber klappen, und ich freue mich sehr, dass wir unseren Podcast von nun an auch als Videopodcast hier unseren treuen Zuhörern zur Verfügung stellen werden. Und ja, in unserer ersten Videopodcast-Folge, Frau Kneißl, die 180. zählen wir heute, haben wir wie immer viele spannende Themen, die uns beschäftigen werden. Wir werden zu Beginn zunächst mal einen Blick nach Nahost werfen, wo sich die Lage weiterhin extrem zuspitzt und immer unübersichtlicher wird. Aber wir werden natürlich auch einen Blick werfen in Ihre Heimat, nach Russland. Die Treibstoffkrise spitzt sich immer weiter zu. Die Ukraine fährt immer erfolgreichere Angriffe, Drohnenangriffe tief ins russische Hinterland. Das hat massive Auswirkungen, und darüber möchten wir hier heute sprechen, Frau Kneißl. Aber zunächst, bevor wir damit beginnen, Frau Kneißl, wie geht es Ihnen? Wie war Ihre Woche? Wie ist der Sommer in Russland? Dostojewski-Wetter? Oder kommt auch der ein oder andere Sonnenschein mal durch, Frau Kneißl?
Vielen Dank für die immer sympathische Nachfrage nach meinem Wohlbefinden hier. Ich bin jetzt die ganze Woche zu Hause gewesen, war einen Tag in Moskau. Ich habe das mittlerweile jetzt schon dreimal gemacht, und es klappt, wenn man um 5 Uhr in der Früh hier losfährt, bin ich gegen 10 Uhr in einem der Bauhäuser in der Peripherie von Moskau, wo ich Baumaterialien weiterhin kaufe für die Renovierung. Und dann machte ich einige Termine und war um 1 Uhr in der Früh wieder da und fand auch eine Tankstelle, wo ich nicht allzu lang warten musste. Also das ist mittlerweile die neue Routine. Und wir haben hier hoffentlich jetzt wirklich das Finale vom Finale in der Renovierung. Aber ich koche für ein Dutzend Männer, und die Baustelle geht weiter. Das Wetter ist eher frisch, aber das hilft auch wiederum auf der Baustelle. Dostojewski ist glücklicherweise in St. Petersburg geblieben. Also dieser Dauerregen und Sturm, das ist Dostojewski, das sich auf die Seele schlägt. Wir haben hier in Zentralrussland, wir sind doch über 1000 Kilometer weiter südöstlich, eher dieses kontinentale Wetter, und es sind dazwischen sonnige Momente, und dann springt man eben in einen Teich, in einen Fluss oder genießt eben die Sonnenstrahlen, und es ist teilweise schon Getreideerntezeit, also es ist Sommergefühl ist da, und die Schwalben fliegen.
Das freut mich. Ähnliches gilt hier für meine Heimat in Deutschland. Wir haben einen wirklich wunderschönen Sommer dieses Jahr mit sehr viel Sonnenschein. Also endlich mal wieder angenehme Temperaturen und schönes Wetter. Und ja, Frau Kneißl, schönes Wetter ist zwar bei uns hier in Deutschland, aber in der Welt, da geht es drunter und drüber. Die Zeiten, sie sind stürmisch. Ein politisches Erdbeben folgt auf das nächste. Und bevor wir uns jetzt, Frau Kneißl, damit auch ausgiebig befassen, wie die Weltlage aktuell aussieht, zunächst mal noch die Nachfrage bei Ihnen in Russland. Wir bekommen hier in Deutschland die Meldungen, dass Sie Treibstoffmangel haben. Wir haben auch letzte Woche schon etwas ausführlicher drüber gesprochen, aber es scheint sich zuzuspitzen. Die Rede ist von Rationierungen, von ewig langen Schlangen. Also wie ist da, Frau Kneißl, die aktuelle Lage bei Ihnen?
Die Lage ist sehr unterschiedlich, je nach Region oder eben Hauptstadt betroffen. Also in der Hauptstadt Moskau, wo ich immer Montag auch war, scheint mir als Autofahrer die Lage entspannter. Also man steht nicht so lange an einer Tankstelle. In den Regionen ist es schwieriger und hier in meiner Region eine Tankstelle zu finden, die beispielsweise Diesel hat, ist nicht ganz so einfach. Und dort, wo es zu einem halbwegs erschwinglichen Preis vorhanden ist, sind wiederum längere Warteschlangen. Also dafür braucht man, muss man Zeit einkalkulieren und auch Geduld. Also das ist wirklich von Region zu Region verschieden. Ich habe gelesen, weil ich nicht jetzt in beispielsweise im fernen Osten Vladivostok bin, es gibt Berichte, dass dort die Lage viel, viel komplizierter sei. Das kann ich nicht beurteilen. Aber ich sehe den Unterschied zwischen der Lage in der Hauptstadt und zwischen der Lage in einer Provinz, wie ich eben hier lebe. Und ja, das ist ein Problem. Ich habe das in unserem Podcast, glaube ich, vor über 3 Wochen oder 4 Wochen das erste Mal gesagt. Wir machten diesen Podcast wie immer am Freitag. Am Sonntagabend machte dann Präsident Putin eine Pressekonferenz zu dem Thema und sagte, wir haben Probleme. Also das wird in keiner Weise auf irgendeiner Ebene verschwiegen. Das wird offen debattiert. Mittlerweile wurde auch von russischer Seite ein Diesel-Exportverbot verhängt. Das gilt seit nunmehr 10 Tagen und schlägt sich auch bereits am Weltmarkt in einer Preiserhöhung, neuen Preisspiralen nieder. Ich hatte in unserem Podcast vor einer Woche folgenden Satz formuliert und vielleicht erinnern Sie sich daran oder der eine oder andere Zuhörer. Ich sagte damals, es soll keine Schadenfreude, es ist kein Grund zur Schadenfreude in den westlichen Medien, haha, die Russen stehen Schlange, weil genau diese Schadenfreude, das entnehme ich so manchem westlichen Medium, das ich oft online überfliege, weil ich sagte damals, das wird kippen in eine größere Dieselproblematik und wir wissen, dass jeder zweite deutsche Autofahrer einen Diesel hat. Ja? Diesel sind einfach sehr beliebt, weil sie kosteneffizienter sind. Diesel hat eine gewisse Tradition und wer fährt vor allem Diesel? Die Schwerlastfahrzeuge, also Lkw-Verkehr, Fracht-Güterverkehr. Und hier sehen wir in den letzten Tagen gewaltige Preisspiralen. Das heißt, auch das wird sich zum einen, ich bin jetzt vor allem für das westliche Publikum in Erhöhungen und in Inflationsproblematik niederschlagen. Zurück zur russischen Situation, dieses Diesel-Exportverbot und Russland ist der zweitgrößte Diesel-Exporteur, dieses Verbot hat meiner Beobachtung nach zu einer ersten kleinen Entspannung geführt, weil ich, wie gesagt, als Dieselfahrer immer schaue, wo gibt es Diesel zu korrekten Preisen. Also korrekt ist jetzt das, was sich irgendwo um die 70 Rubel pro Liter bewegt. Das ist etwas über 1 Euro, weil wir doch auch einige Tankstellen haben oder, sagen wir mal, Profiteure, die versuchen, von dieser angespannten Lage Profit zu machen, Gewinn zu schlagen und die eben gewaltige Preise verhängen. Also, und wenn sie in dieser Zwangssituation sind, entweder sie finden keine Tankstelle oder sie haben nicht die Kraft und Zeit, sich jetzt einige Stunden anzustellen, dann fahren sie natürlich zu der, wo es mehr kostet. Ja? Und das geht mittlerweile, also auch hier in der Region, habe ich gesehen, 160 Rubel pro Liter. Also das ist die Situation.
Ganz kurz, wie viel sind das ungefähr in Euro für unsere Zuhörer, die das nicht direkt parat haben?
Wechselkursschwankungen sind im Moment wieder sehr, sehr hoch. An sich bewegt sich der Rubel, ca. 75 Rubel pro Euro, ist aber kurz nach dieser Beginn dieser Treibstoffkrise auf teilweise 85, 90 hinaufgegangen. Also das ist der Wechselkurs schwankt im Moment wirklich wieder gewaltig. Er hatte sich eingependelt fast ein Jahr lang auf dem alten Niveau, also altes Niveau, ich würde jetzt sagen vor Frühjahr 2022. Das war 70 bis 80 Rubel pro Euro. Und das sind einfach jetzt große Schwankungen. Dass der Treibstoff physisch knapp und dass die Preise hoch sind, das ist ein Faktor. Also die jüngsten Aussagen von Vizepremierminister Alexander Nowak, der an sich der Mann für Energiepolitik in der russischen Regierung ist. Ich habe ihn 2016 das erste Mal erlebt bei einer OPEC-Ministerkonferenz. Er war derjenige, der damals den Russland-Saudi-Arabien-Dialog startete und OPEC Plus schuf. Also seit Dezember 2016 ist Russland in gewisser Weise in der Quotenverteilung in der OPEC gleichberechtigter Akteur mit den regulären 11 OPEC-Mitgliedern. Das hat sich jetzt ein wenig verschoben, weil wir einfach eine größere Problematik haben. Und Vizepremier Alexander Nowak hat gestern, also ich spreche jetzt vom Donnerstag, den 16. Juli, auch verkündet, dass man vorrangig jetzt mit Treibstoff versorgen wird, all jene, die in der Versorgungskette unersetzlich sind. Also sprich Landwirtschaft, das ist meines Erachtens das allerwichtigste Thema. Das hat auch Putin bei dieser Pressekonferenz damals vor 3 Wochen gesagt. Also er meinte, wir haben Probleme, ja. Wir sind in der Erntezeit, wie ich vorhin auch erwähnte, und die Erntemaschinen fahren mit Diesel, ja. Und wir haben natürlich eben den Frachtverkehr für die Versorgung der Geschäfte, ob das jetzt Kleinbetreiber sind oder die der großen Lebensmittelhändler. Und ich zitiere Alexander Nowak, gestern 16. Juli, also das Problem soll sich entspannen mit diesem Dieselexportverbot. Es wurde ein Kerosinexportverbot auch schon verhängt, schon länger her, das geht bis November. Und es sind mittlerweile auch Lieferverträge abgeschlossen mit Kasachstan und auch mit Indien. Indien ist ja der wichtigste Ölkäufer Russlands, aber wir sprechen hier von Rohöl. Indien verfügt aber auch über sehr, sehr große und sehr effektiv arbeitende Raffinerien. Und diese Raffinerien liefern nun sozusagen die Treibstoff, die Ölprodukte, sprich Treibstoff wiederum retour. Nun sehen wir aber auch hier, das ist das große Unsicherheitsmomentum, dass Frachtschiffe vermehrt in der Meerenge des Asowschen Meers, also das ist jene Meerenge, die das Schwarze Meer dann mit dem südlichen Russland verbindet, dass hier russische Frachtschiffe, letztens waren es vor allem exportierende Frachtschiffe, also die Getreide, aber auch Methan exportieren. Aber es könnte genauso sein, da spreche ich jetzt etwas fiktiv in die Zukunft hinein, dass importierende Frachtschiffe Ziel von ukrainischen Angriffen werden. Also das alles ist sozusagen noch nicht in trockenen Tüchern, inwieweit diese Importe auch wirklich an die Zapfsäule gelangen.
Ja, Frau Kneißl, da spitzt sich die Lage immer weiter zu. Und das ist natürlich, wie Sie richtig gesagt haben, ein gefundenes Fressen auch für die deutschsprachigen, die westlichen Medien, die das natürlich als einen Sieg der Ukraine feiern. Wir werden das weiter beobachten, aber werfen jetzt mal noch einen Blick auf die aktuelle Lage in Nahost, die mindestens genauso angespannt ist. Und nachdem wir, Frau Kneißl, jetzt lange Zeit und vor allem nach dem unterzeichneten Memorandum im Spiegelsaal von Versailles doch ein wenig Hoffnung hatten auf eine friedliche Lösung des Krieges rund um den Iran, stehen die Zeichen nun wieder auf Krieg. Die USA haben ihre Angriffe auf Iran diese Woche intensiviert und dabei Ziele weiter im Norden des Landes angegriffen. Zudem haben amerikanische Streitkräfte ein Schiff, das nach Angaben der USA versucht hatte, die gegen die Islamische Republik verhängte Seeblockade zu durchbrechen, durchgeführt. Iran reagierte darauf noch vor Tagesanbruch mit Raketen- und Drohnenangriffen auf Ziele in Bahrain, Jordanien und Kuwait. Ein Berater des iranischen obersten Führers hat deutlich gemacht, dass die Islamische Republik weiterhin um die Kontrolle über die Meerenge kämpfen werde. Er bezeichnete Teherans Kontrolle über die Wasserstraße am Donnerstag als einen sehr wertvollen Erfolg. Der Präsident des iranischen Parlaments, er erklärte, Iran sei zu einer umfassenderen militärischen Konfrontation bereit, falls die USA die Bedingungen der vorläufigen Vereinbarung nicht einhalten sollten. Er führte auch weiter aus, dass die Sicherheit Irans von der Aufrechterhaltung dessen abhängt, was er als die iranischen Vereinbarungen in der Straße von Hormuz bezeichnete. Er sagte, ich zitiere einmal, wir befinden uns in einem essentiellen und existenziellen Krieg mit den USA, so der Sprecher. Gleichzeitig drohte die iranische Revolutionsgarde im Zusammenhang mit der Blockade sämtliche Energieexporte aus dem Nahen Osten zum Erliegen zu bringen. Frau Kneißl, an welchem Punkt der Auseinandersetzung des Konfliktes stehen wir da aktuell und wie bewerten Sie diese neuerliche Eskalation?
Diese Eskalation ist zweifellos um einiges schlimmer als all die Scharmützel, sagen wir mal so, die wir seit der Unterzeichnung im Spiegelsaal von Versailles hatten. Da gab es meiner Erzählung nach drei. Da wurde hin und her geschossen und dann setzte man sich wieder an einen Tisch. Trump hat auch in den letzten Tagen verlauten lassen, na gut, es wird geschossen, aber ich bin weiterhin verhandlungsbereit. Also seine Aussagen sind, wie wir wissen, sehr, sehr erratisch. Er hat ja nicht nur gedroht, sondern er macht auch mittlerweile seit 6 Tagen massive Angriffe auf Infrastruktur in der in der Nähe der Straße von Hormuz, vor allem Bandar Abbas. Das ist ein ganz wesentlicher Ölterminal im Süden des Persischen Golfes und hat für die iranische Wirtschaft eine massive Bedeutung. Also Bandar Abbas war immer wieder Ziel, auch zu dem sogenannten 12-Tage-Krieg im Juni vor einem Jahr und eben im März diesen Jahres. Die USA nahmen aber dann letztendlich doch davon Abstand, Nuklearanlagen massiv zu bombardieren und sie haben eine größere Brücke bombardiert, beziehungsweise auch jetzt. In diesen letzten Tagen kam es zur Zerstörung, teilweise Zerstörung, sie wurde relativ rasch wieder repariert, einer Brücke, die entscheidend ist für den sogenannten Nord-Süd-Handelskorridor. Der soll verbinden St. Petersburg über den Iran mit Indien. Also das ist vergleichbar mit der Seidenstraßeninfrastruktur, die von China seit 2013 betrieben wird. Wurden hier 2 Nord-Süd-Korridore geschaffen, einer im Osten, der verbindet Vladivostok mit Chennai in Indien, da geht es vor allem um einen Wasserkorridor, und der andere sehr ambitionierte Handelskorridor, eine Mischung oder eine Kombination, sagen wir mal, aus Wasserwegen, aus Schienentransport und anderen, wurde von den USA in einem Herzstück dieses Korridors bereits zerstört. Sehr, sehr zum Missfallen auch Chinas, weil auch China diesen Nord-Süd-Korridor nützt. Also hier geht es immer mehr um Zerstörung von Infrastruktur. Und die USA haben eben angekündigt, in diesen Tagen Umspannwerke, Brücken und so weiter weiterhin massiv zu zerstören. Das ist die Situation. Ich möchte jetzt nicht das Wort in den Mund nehmen, von dem immer wieder alle sprechen, Dritter Weltkrieg, Point of No Return und so weiter. Es stellt sich nur die Frage für uns alle, es stellt sich wahrscheinlich vor allem die Frage für die US-Militärführung. Es war kein Ruhmesblatt, das da im April vorlag. Das iranische Establishment, sagen wir mal so, wurde nicht zerstört. Es kam nicht zum großen Umsturz. Das war ja ein Kriegsziel. Das iranische Nuklearprogramm ist nicht außer Kraft gesetzt. Und das, worum es ja Trump wirklich geht, ja, das ist nicht das iranische Nuklearprogramm. Es ist ihm völlig egal, wer im Iran an der Macht ist. Es geht ihm ausschließlich um die Straße von Hormus. Und er hat offenbar, ja, das ist, glaube ich, für alle jetzt ersichtlich, unterschätzt, dass dass es sich hier wirklich um eine Achillesferse des Welthandels handelt. Und die Treibstoffpreise gehen jetzt seit einer Woche wieder durch die Decke. Und das trifft auch die US-Autofahrer, die jetzt im Sommer einfach mehr tanken, weil sie mit ihren Autos unterwegs sind von Ost nach West. Das heißt, Trump wollte eigentlich mit seinem Memorandum of Understanding, das ja nur Überschriften beinhaltet, sicherstellen, dass der Ölpreis unter Kontrolle ist. Das war er auch für, ich würde sagen, 3 Wochen. Ja? Also da haben sich alle wieder ins Fäustchen gelacht und gesagt, haha, mit Blick auf Russland, der Ölpreis fällt. Das schadet in erster Linie der russischen Exportindustrie. Mittlerweile sind die Preise wieder nach oben gegangen. Nicht so hoch wie Anfang März, aber sie belasten natürlich die Konsumenten, die Industrie, die Haushalte. Und genau das wollte ja Trump nicht. Also die Katze beißt sich hier in den Schwanz. Und es ist eine, ja, ich suche nach dem richtigen Adjektiv. Wir haben schon sehr, sehr viele Worte verwendet, um dieses Drama zu beschreiben. Sagen wir, es ist ein gewaltiges Patt, in dem wir nicht wissen, was nun als nächstes kommt. Ich möchte hier nicht in die Zukunft spekulieren. Wer weiß, wie die Dinge am Sonntagmorgen stehen. Heute früh, 17. Juli, ich habe vor unserem Podcast die iranischen und die US-Medien überflogen. Ja, Bandar Abbas, große Brände. Die USA wollen sozusagen diese Straße von Hormuz völlig unter ihre Kontrolle bringen. Ein anderes Thema, das sich aus dieser gewaltigen Problematik ergibt, ist wirklich eine, die noch nicht sozusagen top auf der Tagesordnung für viele ist, wird nirgendwo wirklich debattiert. Aber ich sage, als jemand, der dieses Thema immer wieder unterrichtet hat, und wir haben es auch beim Rechtsforum in St. Petersburg in dem Panel, das wir organisierten, ausführlich behandelt. Das, was sich im Moment abspielt, ist vor allem eine Zerstörung des Rechts auf freie Durchfahrt, also Innocent Passage. Das ist ein Seerechtsgrundsatz, der sich über Jahrhunderte herausgebildet hat. Ja. Also im 16. Jahrhundert, 15. 16. Jahrhundert hatten wir Piraterie an allen Ecken und Enden. Ja. Also die Holländer, die Engländer, jeder war in der Piraterie verwickelt. Und irgendwann kamen dann einmal die herrschenden Entscheidungsträger jener Zeit zu dem Schluss, so kann das nicht weitergehen. Wir zerstören uns jeglichen Handel. Handelsschiffe müssen Recht auf freie Durchfahrt haben. Ob sie nun durch den Bosporus fahren, ob sie durch die Straße von Gibraltar fahren, durch die Straße von Hormuz oder ob sie eben den Atlantik durchqueren. Hier kann niemand das Recht auf Kontrolle erheben. Und ob es nun der Iran ist oder ob es die USA sind, die sagen, wir kontrollieren diese Straße und wir verlangen Maut oder wir stellen dort unsere Militärs auf und wir bestimmen, wer durchfahren darf und nicht oder nicht, ist ein Bruch des völkerrechtlichen Grundsatzes des Rechts auf freie Durchfahrt. Und das wird im Moment wirklich zerstört. Also das geht mit einer Schnelligkeit, dass wir eigentlich eine Abwicklung des globalen Handels erleben. Und ich weiß nicht, was dabei herausschaut, aber die Versorgungsketten krachen.
Ja, und dass das Recht, das Völkerrecht mit Füßen getreten wird, vor allen Dingen auch von den westlichen Staaten, daran haben wir uns, Frau Kneißl, mittlerweile gewöhnt. Auch Sie betonen ja immer wieder in Ihren Büchern und auch hier in diesem Podcast, dass der Niedergang des Westens vor allen Dingen mit dem Niedergang von Rechtsstaatlichkeit und freiheitlichen Prinzipien einhergeht. Das ist ein Trend, ein sehr unschöner Trend, den wir jetzt schon seit vielen Jahren beobachten können und den unsere kritischen Zuhörer hier auch sehr aufmerksam mitverfolgen. Und ja, Frau Kneißl, wir gehen mal rüber und schauen, was in den letzten Tagen, in den letzten 7 Tagen auch sich im Ukraine-Konflikt getan hat. Denn auch dort ist wieder einiges los gewesen. Die wahrscheinlich wichtigste Meldung war jetzt diese Woche, dass Selenskyj aktuell sein Kabinett komplett umbaut und neu aufstellt. Und diese Umstrukturierung, die wurde jetzt in einem Artikel von der Financial Times auch kommentiert. Die bezeichnen ihn als selbstzerstörerisch. Die seit Juli 2025 amtierende Ministerpräsidentin Julia Sviridenko, sie wurde entlassen. Laut der Zeitung der Financial Times habe Selenskyj sie ihres Amtes enthoben, weil er jemanden mit mehr Gewicht braucht. Es gibt jetzt auch schon einen möglichen Nachfolger, aber die viel wichtigere Personalie, die für sehr viel Aufruhr gesorgt hat jetzt diese Woche, war die Absetzung des Verteidigungsministers Michail Fjodorow, der dieses Amt nur 6 Monate inne hatte. Das galt als eine sehr bedeutsame Veränderung. Sein Nachfolger wäre nun bereits der 5. Verteidigungsminister der Ukraine seit Kriegsbeginn. Die Financial Times kommentiert das wie folgt: Der rasante Personalwechsel kann die Verteidigungsbemühungen der Ukraine nur untergraben, so die Zeitung durchaus diplomatisch. Es wird auch angemerkt, dass Fjodorow wahrscheinlich der erfolgreichste Minister der Ukraine in den vergangenen 4,5 Jahren gewesen sei. Außerdem bezeichnete die Financial Times ihn als Wunderkind im technologischen Bereich. Als Fjodorow noch das Ministerium für digitale Transformation geleitet habe, sei er zum Architekten der Drohnenrevolution geworden. Ja, die Entlassung, sie löste auch eine Welle der Empörung und des Protests in der ganzen Ukraine aus. Im ganzen Land fanden große Demonstrationen und Proteste gegen diese Entlassung statt. Ja, Frau Kneißl, wie bewerten Sie denn diesen Umbau des Kabinetts durch Selenskyj? Teilen Sie da die Einschätzung der Financial Times, die diese als möglicherweise selbstzerstörerisch einschätzt?
Ich würde sagen, aus aller Ferne betrachtet, Volodymyr Selenskyj hat in den letzten Jahren sehr vieles gemacht, das nicht nur zur Zerstörung des Landes, vielleicht auch seiner selbst geführt haben mag, aber Sie haben ausführlich dargestellt, wo der wunde Punkt ist. Das ist eben die Absetzung eines sehr populären Verteidigungsministers, der offenbar auch mit dem militärischen Establishment seine Hühnchen zu rüpfen hatte, sagten wir mal so. Und hier möchte ich auf eines hinweisen, was ich aus aller Ferne betrachtet interessant finde, und ich bin hier wirklich nur die Leserin und Beobachterin einer Situation, die ist folgende, und die sagt so viel über diesen tragischen Krieg aus. Generalstabschef ist Alexander Sirski. Sirski und Fjodorow, also dieser populäre 6 Monate Verteidigungsminister und auf der anderen Seite der N50er Generalstabschef, die beiden konnten überhaupt nicht miteinander. Und das sagte auch Selenskyj in seiner Pressekonferenz. Er hat gesagt, ich kann hier sozusagen keine klare Linie schaffen. Die beiden wollen nicht miteinander reden, die können nicht einmal zusammen an einem Tisch sitzen. Ist das nun nur eine Personalie? Ist das jetzt nur, weil die Chemie zwischen diesen beiden Männern nicht stimmt? Ich glaube, es geht hier um sehr, sehr viel mehr. Alexander Sirski, Generalstabschef seines Zeichens, ist in gewisser Weise auch ein Held dieses ukrainischen Krieges. Er war derjenige, der Kiew, so seine Aussage, gerettet hat. Das Zitat Sirski. Sirski hat vorgestern auch gesagt, hätte es mich nicht gegeben, würde es heute keine ukrainische Regierung mehr geben. Zitat Sirski. Wer ist Alexander Sirski? Er kommt aus dem Oblast Wladimir, östlich von Moskau. Er hat noch die sowjetischen Militärausbildungen ist durchgelaufen. Also er ist in seiner militärischen Ausbildung in der sowjetischen Schule gewesen. Er ist eben im Oblast Wladimir geboren. Seine Eltern sind in Moskau. Kleine Anmerkung, die einfach auch so viel über die Tragik dieser ganzen Situation aussagt. Er überweist Geld an die Klinik in Moskau, in der sein schwerkranker Vater ist. Also hier ist eine menschliche Komponente, die vielleicht nicht allen so bewusst ist, in welchem Umfang es sich hier um einen Bruderkrieg handelt. Ja? Und die Person Sierski ist alte Militärschule, Artillerie, Panzer, wenn Sie wollen, Sowjetprägung. Und das will ich jetzt nicht werten in gut oder schlecht, sondern einfach, das ist die Biografie, das ist seine Ausbildung, die er durchlaufen ist. Und und nun kommt eine völlig neue Generation, nun kommt eine wirklich neue Kriegsform der Kriegsführung. Das ist nicht nur eine zusätzliche Form der Kriegsführung, sondern man kann wirklich sagen, es hat sich hier alles sehr, sehr stark gedreht. Die Ukraine und mittlerweile auch und Gaza und der Libanon, ja, also all die grauenhaften Schlachtfelder unserer Zeit sind große Experimentierfelder für nicht nur für die Drohnenkriegsführung, sondern für die absolute Robotisierung. Ja, es können mittlerweile Kampfroboter abgesetzt werden mit Unterwasserdrohnen, so wie es vor einigen Tagen der Fall war, in der Nähe von Kerch. Und die schießen dann um sich. Ja? Also diese Kampfmaschinen, die man aus Science-Fiction-Plots vielleicht kennt, die werden mittlerweile schon im Felde getestet. Man versucht, den Personalmangel durch Robotik zu ersetzen. Ein Problem, das Fjodorow auch auf den Kopf gefallen ist, ich meine, er war 6 Monate Minister, war aber zweifellos eben die Art und Weise, wie in der Ukraine rekrutiert wird. Es wird brutalst rekrutiert. Ja? Es werden Menschen auf der Straße aus dem Auto geholt. Es werden Väter am Weg zur Schule, wenn sie ihre Kinder in die Schule bringen, verhaftet, weil sie dem Mobilisierungsbescheid vielleicht nicht oder zu spät nachgekommen sind. Wir haben ja auch mittlerweile die Aufforderung des deutschen Bundeskanzlers Merz, alle ukrainischen Männer, die im kampffähigen Alter sind, also alle zwischen 18 und 65, in die Ukraine zurückzuschicken. Ja? Also das ist ja auch mittlerweile der politische Kurs der deutschen Bundesregierung. Selenskyj macht dauernd Druck auf die Europäer und die Amerikaner und sagt, jeder Ukrainer im kampffähigen Alter, der sich auf eurem Staatsgebiet aufhält, ist zurückzuschicken. Was, wie wir letztens ausgeführt haben, natürlich auch eine Verletzung der UNO-Flüchtlingskonvention ist, weil ein Flüchtling temporär Schutz erhält. Und die haben ja temporär Schutz erhalten. Krieg geht weiter, aber sie werden sozusagen für dieses Kriegsziel zurückgeschickt. Das heißt, dieser nun entlassene, sehr junge Verteidigungsminister, der eine neue Generation ist, der eben der digitale Mann ist, der hat zwei Probleme. Das eine ist mit Alexander Sierski, dem aus der alten Militärtradition stammenden Generalstabschef, und die Rekrutierungsproblematik, die brutalst abläuft, brutalst in der Ukraine. Also das sind jetzt nicht Propagandavideos. Das sind grauenhafte Dramen, die sich tagtäglich in hoher Zahl abspielen, wo sich Mütter vor die Autos werfen, damit ihre Söhne nicht abgeführt werden und dabei zu Tode kommen. Also es sind grauenhafte Situationen. Und das ist die Situation. Nun gibt es eben in der Ukraine diese großen Proteste. Ich würde sagen, die drehen sich nicht nur um die Entlassung dieses einen Verteidigungsministers. Vergessen wir nicht, dass die neue Premierministerin antrat, hatte sie gleich mal ein Riesenproblem mit der gewaltigen Korruption. Ja, es wurde ja damals der Energieminister entlassen. Da ging es nur um ein Problem eines Kraftwerkes. Aber die Korruption hat schon über Jahrzehnte hindurch die Gesellschaft zerfressen. Es gibt Gerüchte, es gibt Fakten, es gibt die Antikorruptionsbehörde, die aus westlichen Geldern gespeist wird, die ja dazwischen auch kurzfristig suspendiert mal wurde, dann wieder eingesetzt, Nebu. Und die Lage ist verdraxt.
Und Sie sprachen jetzt eben auch von Drohnenangriffen, die neue, ganz neue Ausmaße angenommen haben. Dahinter der Architekt, der ehemalige jetzt Fjodorow, der das alles mit initiiert hat. Und das Ganze wurde jetzt auch auf höchster Ebene nochmal unterstrichen bzw. untermauert. An diesem Mittwoch war nämlich Ursula von der Leyen erneut in Kiew. Es war ihr 11. Besuch bereits seit Beginn des Krieges. Und bei einer groß veranstalteten Zeremonie auf dem Platz des Heiligen Michael, da unterzeichnete von der Leyen zusammen mit Präsident Zelensky eine Absichtserklärung für eine strategische industrielle Partnerschaft im Verteidigungsbereich. Die Vereinbarung soll die ukrainische Kampferfahrung mit der industriellen Kapazität der EU verbinden. Ziel ist die gemeinsame Produktion von Drohnen und Gegendrohnensystemen bis Ende 2026 sowie die Ausweitung auf Antiballistikraketen bis 2028. Der Drone Deal, wie er genannt wird, das ist das erste Abkommen dieser Art auf EU-Ebene. Bisher gab es lediglich bilaterale Vereinbarungen zwischen der Ukraine und einzelnen Mitgliedstaaten. Nun soll ein gemeinsames Rahmenwerk entstehen, das die Integration der ukrainischen Verteidigungsindustrie in europäische Strukturen vorantreibt. Parallel dazu zahlte die Europäische Kommission am selben Tag eine weitere 1 Milliarde Euro an die Ukraine aus, explizit für den Kauf von Drohnen. Frau Kneißl, wie bewerten Sie diese Partnerschaft und wie gefährlich ist das auch in der ohnehin schon zugespitzten Lage?
Wir hatten, wie Sie richtig sagen, eine ganze Reihe von bilateralen Partnerschaften, die darauf hinauslaufen, dass in der Ukraine aufgrund von britisch-deutscher, polnisch-deutscher Zusammenarbeit eben in der Ukraine große Rüstungsprojekte bereits im Laufen sind. Also das sind keine Projekte, sondern das ist operativ. Wenn nun die Kommissionspräsidentin eine solche Absichtserklärung im Namen der Europäischen Kommission macht, dann kommt für mich hier ein erster Punkt hoch, der vielleicht von manchen nur als juristische Spitzfindigkeit gesehen mag, sein mag. Aber für mich geht es hier doch um eine Grundsatzfrage. Die Verteidigungsfragen, die Entscheidung über Krieg und Frieden ist immer noch eine nationale Kompetenz, Domaine réservé. Und hier macht nun die Kommission im Namen der 27 setzt Schritte, die doch alle 27 betreffen. Und unter den 27 sind de jure immer noch 4 neutrale Staaten. Nun wird ja schon seit 2023 Rüstung eingekauft im Namen aller, damals noch über den sogenannten Friedensfazilitätenfonds, ironischerweise. Das hat nun eine neue rechtliche Basis erlangt. Es gibt eben diese großen Fonds, die zum einen Kriegsgerät in die Ukraine bringen, aber das, was jetzt schon seit über einem Jahr läuft, ist eigentlich Produktion in der Ukraine mit EU-Geldern, mit EU-Know-how und so weiter. Also ja, das hat mittlerweile eine Form angenommen, das läuft. Und wenn ich hier vielleicht einen Schwenker machen kann, der sich ein bisschen jetzt in Deutschland herumspricht, über den ich schon vor einem Jahr ausführlich mit Ihnen diskutierte, das ist die völlige Neuausrichtung der deutschen Automobilindustrie. Also,
da kommen wir jetzt drauf zu sprechen, Frau Kneißl, als auch letztes wichtiges Thema für diese Folge heute. Denn das VW-Werk in Osnabrück mit knapp 2000 Beschäftigten, dem droht das aus. VW hat ja angekündigt, über 100.000 Mitarbeiter entlassen. zu wollen. Und um dieses Werk jetzt doch zu halten, wurde ein Rüstungsdeal mit Israel beschlossen. Und dieser aktuelle Plan sieht vor, dass dort künftig Komponenten des Iron Dome für Israel gebaut werden sollen. Dafür wurde sogar eine Absichtserklärung mit der israelischen Firma Rafael Advanced Defense unterschrieben. Nun wird aber genau dieser Deal zum Problem, Frau Kneißl, denn Katar stellt sich gegen diese Pläne. Der Staatsfonds Qatar Investment Authority ist derzeit der drittgrößte Einzelaktionär beim deutschen Autobauer. Seit Ausbruch des Gaza-Krieges gilt das Verhältnis zwischen Katar und Israel als angespannt. Und damit steht das Werk in Niedersachsen nun wieder auf der Kippe. Auch das Land Niedersachsen prüft einem Bericht zufolge eine Beteiligung an dem vom Aus bedrohten Volkswagen-Werk in Osnabrück. Auch das Wirtschaftsmagazin Capital schreibt, dass die rot-grüne Landesregierung grundsätzlich bereit sei, den Umbau von der Auto- zur Rüstungsproduktion mit einem Einstieg in die Fabrik zu unterstützen. Frau Kneißl, Ihre Gedanken dazu?
Folgende: Die deutsche Automobilindustrie kränkelt seit vielen Jahren. Ich hatte 2020 mein letztes Buch veröffentlicht zu genau diesem Thema, die Mobilitätswende. Und die Gründe hierfür sind vielfältig. Das ist nicht nur der Verlust des russischen Automarktes, das ist nicht nur die chinesische Konkurrenz. Es gibt viel, viel Missmanagement in den deutschen Automobilkonzernen, die auch eben in diese Krise gemündet sind. Ich denke hier nur an Dieselgate und alles, was damals verschleiert wurde. Faktum ist Folgendes. Was vor 1,5 Jahren nur so Einzelmeinungen waren, wo man noch den Kopf schüttelte, ist mittlerweile eine völlige Neuausrichtung wirklich der deutschen Automobilindustrie. Jeder deutsche Automobilkonzern, Mercedes, die gesamte Volkswagen-Gruppe, wo eben auch Audi und Porsche dazu gehören, obwohl sich die Porsche-Belegschaft ursprünglich dagegen ausgesprochen hatte. Aber die gesamte deutsche Mobilindustrie richtet sich neu aus in Richtung Rüstung. Das deutsche Automagazin Automotor und Sport, glaube ich, heißt es, hat in seiner aktuellen Ausgabe als Titelstory den neuen NATO-Panzer, der von deutschen Automobilkonzernen gebaut werden soll. Also sie werden in deutschen Automagazinen nun nicht mehr Testresultate nachlesen vom sparsamsten deutschen Volkswagen oder vom schnellsten deutschen was auch immer. Nein, es geht nur mehr um Rüstung, Rüstung, Rüstung. Und hier, ich will jetzt gar nicht in die historische Sensibilität hineingreifen, ja, damit überfordert man vielleicht den einen oder anderen, wenn man daran erinnert, dass beispielsweise ein Audi-Konzern vor dem Zweiten Weltkrieg Horch hieß und auch seinen Anteil an den deutschen Expansionskriegen seit 1938 hatte. Wir wissen, wie das alles geendet ist, aber die deutsche Rüstung läuft auf Hochtouren. In den, nun kann man fast sagen, ehemaligen VW-Werken beispielsweise. Gemeinsam mit Rheinmetall, gemeinsam mit neuen Projekten, die zwischen London und Berlin und Kiew abgeschlossen werden, wie auch immer. Sie haben ganz konkret genannt nun das Werk Osnabrück in Niedersachsen und eben das beschriebene israelische Iron Dome-Programm. Also es geht hier um eine Flugabwehr. Hier hat Qatar nicht gesagt und das sehr zur Überraschung vielleicht der anderen Aktionäre. Lassen Sie mich kurz die Machtverhältnisse im Aufsichtsrat von VW in 2, 3 Zahlen darstellen. Das Land Niedersachsen ist der größte Aktionär mit 20%. Die Qatar Investment Authority, also das ist der katarische Staatsfonds, hält 17% und hat 2 Sitze im Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat ist ganz interessant dargelegt zwischen Belegschaft und Arbeitgeber plus eben noch eine ganze Reihe von anderen Investoren. Nun ist Qatar Investment Authority nicht nur im Volkswagen-Werk sehr wichtig und hat einen hohen Anteil am Erfolg von Volkswagen. Ja? Also das dürfen wir auch nicht vergessen, dass Volkswagen nie hätte investieren können, nie hätte durch schwierigere Zeiten kommen können. Ich erinnere hier nochmals an das Stichwort Dieselgate. Ich glaube, das war 2015, 2016. Hätte es nicht diesen Großaktionär Katar gegeben. Und das andere ist, dass nun in Deutschland eine Debatte hochkommt, befeuert von diversen sogenannten Experten, die dann in London am War College oder wo auch immer sitzen und die sagen, ja, man darf sich nicht allzu sehr abhängig machen von den Golfstaaten. Nun wollte Deutschland sich nicht abhängig machen von Russland mit Erdgasimporten. Ja, aber wenn ich hier nur ganz kurz innehalten darf, hallo Berlin, ihr seid doch Exportweltmeister, ihr seid doch Teil der Weltwirtschaft, ihr habt euer Geld gemacht mit deutschen Exporten. Wenn ihr euch jetzt nicht abhängig machen wollt von wem auch immer, ja, dann könnt ihr nicht mehr Teil der Weltwirtschaft sein. Ja? Dann müsste sich Deutschland in letzter Folge eigentlich hinter seinen historischen Palisadenzaun zurückziehen und eben Schafe züchten, Pullover stricken und die eigene ja, Milch produzieren. Das ist sehr, sehr tief verankert, würde ich sagen, in der deutschen Geistesgeschichte. Ja? Diese Idee der totalen Abschottung war immer wieder da. Das haben wir dann auch bei den Ökobewegungen erlebt. Aber wir sehen es jetzt ganz klar auch zugespitzt in so einer Situation, wo man ja sieht, die Verwundbarkeit, wenn man Teil der Weltwirtschaft ist. Und der deutsche Wohlstand gründet sich auf dem deutschen Exportweltmeister. Wenn dieser deutsche Exportweltmeister nun sagt, wir wollen kein Katar mehr haben, wir wollen keine Arabischen Emirate mehr in irgendeiner Weise in unserer Entscheidungsfindung haben, ja, dann wird es schwierig. Dann wird es vor allem auch schwierig für eine Institution wie die Deutsche Bank, die nur durch die Krise gekommen ist, weil hier Golfstaaten mit ihren Staatsfonds eben ihre Gelder gehalten haben. Und das, was wir im Moment hier beobachten, ist nicht nur eine Fragmentierung der Weltwirtschaft. Ich habe das in meinem Buch Die zersplitterte Welt 2013 beschrieben, dass die Weltwirtschaft fragmentiert sich schon eine ganze Weile. Aber hier sehen wir wirklich ein absolutes Aus. Und man versucht nun, die Wirtschaft zu retten, indem man total, aber wirklich total, ich verwende dieses Wort ganz bewusst, auch in seinem historischen Kontext, in den Krieg hineingeht.
Die Geschichte, sie wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich, Frau Kneißl. Das
Ja,
ist
Mark
das
Twain.
Zitat, was mir zu Ihren Ausführungen einfällt. Natürlich ist das nicht analog zu dem zu sehen, was damals geschehen ist, aber Strukturen und Muster lassen sich doch ganz klar erkennen. Frau Kneißl, mit dieser finalen Einschätzung Ihrerseits, die zum Nachdenken anregt über die gegenwärtigen Entwicklungen, vor allen Dingen auch hier bei uns in Deutschland, bedanke ich mich vielmals bei Ihnen für Ihre Zeit, für diesen ersten Videopodcast. Und ich freue mich, Frau Kneißl, wenn wir uns dann nächste Woche wieder zusammenfinden werden.
Vielen Dank, lieber Fabio, für Witzleben, für das wie immer interessante Gespräch und all unseren Zuhörern und Zuschauern einen hoffentlichen friedvollen Sonntag.
Ja, und auch von meiner Seite, liebe Zuhörer und jetzt auch liebe Zuschauer, vielen Dank, dass Sie hier heute wieder mit dabei waren bei der 180. Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Bleiben Sie wohl auf, halten Sie die Ohren steif und bis zur nächsten Folge. Ciao.
Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.